nämlich hier nicht die Fachfrau, wie das aussieht, gell? Nur mal zur Info, ich kann nämlich hier nur drücken.
Ja, warte. Nein, du schaffst
es. Ja, ich schaff's, genau. So, Helmut, so.
So wär's.
Bisschen in der Mitte, nicht so groß, man sieht deinen Computer, den vielleicht ein bisschen runter.
Ja, danke schon. Ja, das ist wichtig.
Was ist denn hier unten für ein Zeichen? 5. Was ist das?
Das ist wahrscheinlich online.
Gut.
Ja, dann fangen wir an, ja? Okay. Wir haben heute Morgen wieder viel vor. Es wird um Kapitel 4 und 5 im Danielbuch gehen. Und ich gehe aus von einem Vers heute Morgen bei dem Thema, wenn Wissen um Gott nicht mehr verändert. Und zwar von 5 Vers 22, wo Gott zu dem König Belsazar sagt: Du hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du das alles wusstest. Das hat mich angeleitet zu dem Thema, wenn Wissen um Gott nicht mehr verändert. Wir wissen ja alle sehr, sehr viel. Wenn wir schon einige Jahre im Glauben sind, dann haben wir schon hunderte Predigten und Ansprachen gehört. Wir lesen seit Jahren in der Bibel, wir haben vielleicht schon anderen das Wort Gottes gepredigt, erklärt. Und doch ist es manchmal erschreckend, wie viel oder wie wenig uns das Wort Gottes wirklich verändert. Wirklich verändert. Und Veränderungen zeigen sich ja immer an den neuralgischen Punkten im Leben, wo man kämpft und kämpft und kämpft und man spürt, ja, es ist viel Kampf da, ich ringe vor Gott, aber die innere Veränderung, nach der ich mich sehne, die setzt so nicht ein. Und deswegen, wenn Wissen um Gott nicht mehr verändert, das ist jetzt ein Bußkapitel, das wir durchnehmen. So könnte man es bezeichnen. Und Kapitel 5, 22 versteht man erst recht im Kontext der vorhergehenden Bücher und Ereignisse, Ereignisse im Buch Daniel. Und deswegen gehe ich heute Morgen noch einmal zurück in Kapitel 4, wo einiges geschildert wird über den Vater des Belsazar. Belsazar, der so um das Jahr 552 an die Regierung kam, knapp 10 Jahre regierte. Zwischendurch waren noch einige Könige, denn der König Nebukadnezar, der hörte schon 462 etwa auf zu regieren. Nach einigen Jahrzehnten, wo er an der Macht war, dann kamen einige Zwischenkönige und dann kam Belsazar an die Macht. Also wirklich ein Privileg, von Gott eingesetzt zu sein in die Macht. Und der Nebukadnezar, den haben wir ja schon immer wieder mal gestreift, es ist wirklich lesenswert in der Bibel, sich mal seine 3 Bekenntnisse anzuschauen, die von ihm zu lesen sind. Das erste Bekenntnis war in Kapitel 2 am Schluss, das zweite Bekenntnis in Kapitel 3, von Vers 28 an und dann das dritte und letzte Bekenntnis des Nebukadnezar in Kapitel 4, 31 folgende und da werde ich gleich drauf zurückkommen. Da war nämlich einiges geschehen vorher, bevor wir zu Kapitel 5 zu dem Sohn des Nebukadnezar Belsazar kommen. Und es war eine Sache, die einen schon sehr erschrecken kann. wenn man sieht, wie sehr Leute von Gott gesegnet sein können und welche Irrwege sie dennoch gehen. In Kapitel 4, da lesen wir: Ich, Nebukadnezar, war sorglos, Vers 1, in meinem Haus und glücklich in meinem Palast. Das wünschen wir uns alle, ne? Sorglose, glückliche Zeiten. Nicht nur mal einen auflackernden Moment, sondern wirklich sorglose, glückliche Abschnitte im Leben, wo man aufatmen und durchatmen kann, wo alle Sorgen weit weg sind, sie können uns nicht erreichen, können uns nicht niederdrücken. Das ist etwas Herrliches, wenn Gott einem das schenkt. Ich, Nebukadnezar, war sorglos in meinem Haus und glücklich in meinem Palast. Bis zu dem Zeitpunkt, wo er nachts wieder einen Traum hatte. Träume können ja zu Albträumen werden. Es gab Zeiten in meinem Leben, da habe ich viele Albträume gehabt, noch bis vor ein paar Jahren. Da bin ich morgens immer wieder so, da war ich fix und fertig, wenn ich aufwachte. Ja, da war mir alle Kraft schon geraubt, bevor ich überhaupt aufstand. Das alles bleibt beim auch nicht erspart als Christ. Und dieser Mann, Nebukadnezar, der in seiner Machtstellung, den keiner etwas anhaben konnte, der keinen mehr über sich hatte, außer natürlich dem lebendigen Gott. Ich sah einen Traum und erschreckte mich. Und Traumgestalten auf meinem Lager und Gesichter, die ich gesehen hatte, ängstigten mich. Mitten in die sorglose Zeit, in die glückliche Zeit, einmal ein Traum und alles ist wie weggeblasen, als ob es das vorher gar nicht gegeben hätte. Und dieser Mann, der war so erschüttert von diesem Traum, den man ja nachlesen kann in Kapitel 4, ich werde nicht alles zitieren können heute Morgen. Und natürlich tat er wieder das, was er vorher auch schon getan hat. Er schickte Boten aus in das ganze Reich, ließ wieder alle Weisen von Babel zu sich führen, damit sie ihm doch diesen Traum deuten möchten. Kapitel 4, 3. Und dann kamen sie auch, aber sie teilten mir seine Deutung nicht mit. Vers 4. Und das ist natürlich etwas Beunruhigendes, wenn man weiß, ich habe was geträumt und ich kann es nicht einordnen. Es entzieht sich meiner Deutung. Und all die Leute, auf die ich immer vertraut habe in meiner Umgebung, obwohl ich auch weiß, was das für Leute sind, ja, die nur mir nach dem Munde reden wollen, sie versagten. Es war nichts mehr da, was sie irgendwie noch hervorbringen konnten. Denn sie hatten das wahrscheinlich noch, die Warnung des Nebukadnezar aus Kapitel 2, noch sehr gut im Hinterkopf, ja, als sie damals den Traum deuten sollten und er noch nicht mal den Traum sagte. Hier sagt er ihnen den Traum, aber sie konnten es nicht. Nach diesem zweiten gewaltigen Bekenntnis des Nebukadnezar in Kapitel 3 zum Schluss über den lebendigen Gott, nachdem er ja etwas erlebt hatte, der Nebukadnezar, nämlich, dass die drei Männer, die ihm widerstanden hatten, ihr erinnert euch an gestern Abend oder ist schon wieder alles weg? Nein, ihr erinnert euch an diese drei Männer im Feuerofen. Und was war das Geheimnis der drei Männer im Feuerofen? Der vierte Mann, der bei ihnen war, das war das Geheimnis. Ja, das andere war nur Folge. Aber das Entscheidende ist der vierte Mann. Jesus bei ihnen im Feuerofen. Das ist wichtig, dass ich das weiß, dass Jesus in meinem Feuerofen mit dabei ist und dass ich den nicht alleine durchleben muss, sondern dass er mir an der Seite ist. Egal was geschieht, ich habe euch ja gestern Abend noch Hebräer 11 diese Stelle vorgelesen und ich weiß nicht, ob ihr es nochmal nachgelesen habt, ja. Mitten in dieses Bekenntnis hinein und in diese ruhigen Zeiten, die er durchleben durfte, der Nebukadnezar, jetzt wieder ein Traum. der ihn so beunruhigte und erschütterte und den Markt traf. Das ist nicht schön, ja, wenn man vorher noch ein gewaltiges Bekenntnis zu Gott abgelegt hat. Und auf einmal steht man wieder wie das Kind beim Dreck dabei, wie ein Ochs vom Scheunentor. Und all diese Bekenntnisse und Einsichten, die man über Gott gewonnen hat, die helfen einem nicht in der jetzigen Situation. Kennt ihr das? Ich kenne das. Kenne das sehr gut aus meinem Leben. Ja, man hat vorher noch gewaltig gepredigt, nicht wie die Schriftgelehrten, ja, sondern wirklich, dass Gott einem was geschenkt hat. Und auf einmal ist man nachts, wacht man am nächsten Morgen dermaßen gestresst und fix und fertig auf. Das kenne ich aus meinem Leben. Und ich kann mich ein bisschen, nur ein ganz klein bisschen in die Situation hinein versetzen, in der sich Nebukadnezar hier befunden hat, am Anfang des 4. Kapitels. Und da kann man noch so gewaltig vorher die Größe Gottes gesehen haben, als die drei Männer unversehrt aus dem Feuerofen herauskamen. Ja. Aber das hält nicht an. Wisst ihr, wir leben nicht nur vom Eingemachten, sondern von der immer wieder erneuten Begegnung mit Jesus. Davon leben wir, Leute. Es ist schön, wenn man Erfahrungen mit Gott gemacht hat. Und was haben Leute Erfahrungen im letzten Krieg mit Gott gemacht? Was haben Brüder und Schwestern Erfahrungen in Erweckungszeiten gemacht? Ja. Was waren das herrliche Zeiten hier in Elbinger-Rothe, ja? Als damals die Genehmigung kam, ihr dürft das Mutterhaus bauen. Was hatte der Vater Krawalitzki gesagt, der Leiter des Werkes? Ja, wenn ihr 100 Eintritte in einem Jahr habt von Diakonissen, dann dürft ihr bauen. Die letzte kam, glaube ich, Silvester, die 100. Und da konnten sie bauen. Das sind gewaltige Erlebnisse, aber davon kann ich heute nicht mehr leben. Das kann ich erzählen, darüber kann ich nachdenken, darüber kann ich Gott preisen. Aber mein Glaube lebt davon, dass ich immer und immer wieder aus der Hand Jesu Speise empfange, Tag für Tag und Moment für Moment. Das macht meinen Glauben aus. Nebukadnezar hatte Gewaltiges gesehen, dass diese drei Leute herauskamen aus dem Feuer. Er hatte ein gewaltiges Bekenntnis zu Gott abgelegt. Aber jetzt war eine neue Situation und neue Situation erfordert neuen Glauben. Und da bleibt der Glaube frisch. Ja, und dann, nachdem all diese Männer wieder versagten, die Traumdeuter, dann gab ihm Daniel die Deutung. Der Baum, den du gesehen hast, bist du, o König. Und Vers 16, folgende, Vers 22, und jetzt die Spitze von dem Traum, man wird dich von den Menschen ausstoßen. Und da gab ihm noch Daniel, dem Nebukadnezar, einen ganz entscheidenden Hinweis, Vers 24. Darum, o König, lass dir meinen Rat gefallen und brich mit deinen Sünden. Denn er hat das alles mitbekommen, was der König veranstaltet hat, wie viel Gottlosigkeit noch an seinem Herzen war und die er praktiziert hat in seinem Königreich. Und Daniel hat geschwiegen, er hat keinen Auftrag von Gott. Aber jetzt war er gerufen und jetzt sollte er etwas sagen und deutlich sagen, brich mit deinen Sünden durch Gerechtigkeit. Denn das ist das Merkmal aller Despoten, ihre Ungerechtigkeit. Ungerechtigkeit wird überhand nehmen, sagt Jesus, Matthäus 24. Und Ungerechtigkeit ist das Kennzeichen so vieler Herrscher durch die Geschichte hindurch gewesen. Brich mit deinen Sünden durch Gerechtigkeit und mit deinen Vergehen durch Barmherzigkeit. Wenn dein Wohlergehen von Dauer sein soll, das heißt, Nebukadnezar, du hast den Traum gehabt, aber du kannst das noch wenden. Wenn du jetzt dein Leben änderst, und wenn du dein Leben nicht änderst, dann wird sich das vollziehen, was ich dir eben gedeutet habe durch den Geist Gottes. Darum, o König, lass dir meinen Rat gefallen. Brich mit deinen Sünden durch Gerechtigkeit und mit deinen Vergehen durch Barmherzigkeit gegen Elende. Ja, das ist ein Kennzeichen dieser Herrscher gewesen. Ja, sie hatten keine Barmherzigkeit mit den Armen, mit den Elenden, mit den Geschundenen, sondern sie guckten nur darauf, ihren Reichtum und ihre Pracht zu vermehren, zu vergrößern. Nebukadnezar nutzte nicht die Zeit der Gnade zur Umkehr, sondern schwelgte weiter in seinem Stolz. Kapitel 4, 26, als er auf dem königlichen Palast auf und ab ging in Babel, ja, und das war ein Palast, die hängenden Gärten von Babylon, Schöpfung von Nebukadnezar, ja, das war eines der sieben Weltwunder zu damaliger Zeit. Und da begann der König und sagte, ist das nicht das große Babel, das ich durch die Stärke meiner Macht zur Ehre meiner Herrlichkeit zum königlichen Wohnsitz erbaut habe? Merken wir was? Das Wort des Daniel floss an ihm runter wie Wasser an der Ölhaut. Es drang nicht in sein Herz hinein. Und das ist so, Gott warnt, bevor er richtet. Gott warnt, bevor er richtet. Wozu sind uns die Endzeitreden Jesu gegeben? Wozu hat Jesus über Sodom und Gomorra gesprochen? Über die Zeit des Noah, die Sintflut, wozu hat er darüber gesprochen? Weil das bevorstehende Gericht anstand. Es war nicht mehr lange, noch 40 Jahre, und dann brach es über sein Volk herein. Ach Jerusalem, ich hab dich versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt. Und ihr habt nicht gewollt. Das ist die gleiche Sünde wie bei dem Nebukadnezar. Er wollte nicht, nicht er konnte nicht, sondern er wollte nicht. Deswegen geht ein Mensch verloren, weil er nicht will, weil er nicht auf die Winke, die Hinweise Gottes achtet, die er ihm gibt auf seinem Weg. Denn das ganze Leben ist letztlich ein Ruf zur Bekehrung, zur Umkehr hin zu Gott. Ja, noch hatte er diesen gewaltigen Spruch losgelassen, gerade hat er ihn losgelassen, dann Vers 28. Da kam eine Stimme aus dem Himmel, dir, König Nebukadnezar, wird gesagt, das Königtum ist von dir gewichen. Und wenn Gott das sagt, dann kann der Mensch machen, was er will, dann ist es weg. Und dann wurde er ausgestoßen, der Nebukadnezar. Und all das hat sein Sohn Belsazar mitbekommen. Kapitel 25. 5,22, weil du das alles wusstest, sagt Gott später durch den Daniel zu ihm. Du wusstest das alles, du hast das erlebt bei deinem eigenen Vater, wie er ausgestoßen wurde, bei den Tieren des Feldes, man ihm seine Wohnung gab und Gras zu essen wie das Vieh. Und Gott diese 7 Jahre über ihn setzte, Kapitel 4,29. Und dann vollzog es sich. Und dann nach Ablauf der festgesetzten Zeit, und das hat auch sein Sohn Belsazar mitbekommen, erhob ich Nebukadnezar meine Augen zum Himmel. Und was geschah in dem Moment? Da kam mein Verstand wieder zu mir zurück. Ich erhob meine Augen zum Himmel und der Verstand kehrte wieder zu mir zurück. Dessen er beraubt war, 7 Zeiten, ob es 7 Jahre jetzt waren oder wie auch immer, 7 Zeiten war Nebukadnezar ausgestoßen, lebte wie ein Tier auf dem Feld. Und als er dann den Höchsten pries und rühmte und verherrlichte den ewig Lebenden, dessen Herrschaft eine ewige ist und dessen Reich von Geschlecht zu Geschlecht wird, und alle Bewohner der Erde sind wie nichts gerechnet, und nach seinem Willen verfährt er mit dem Heer des Himmels und den Bewohnern der Erde, Kapitel 4, 32. Das ist es, Leute. Was hat dieser Mann für eine gewaltige Erkenntnis bekommen, mitten in seiner Demütigung? Ja, als er 7 Zeiten lang gedemütigt wurde und die Menschen ihn verachteten, mit Hohn und Spott übergossen. Nebukadnezar, schaut ihn euch an, wie er da jämmerlich existiert, wie ein Tier auf dem Feld. Was muss das demütigend für diesen stolzen Herrscher gewesen sein? Und es dauerte 7 Zeiten. Man wird nicht von heute auf morgen demütig. Ja, sondern da braucht es Zeit. Da braucht es viel Zeit. Ja, und der Sohn Belsazar bekam das mit, das bekamen alle in Babylon mit, dass dann Nebukadnezar wieder zurückkehren durfte, wieder eingesetzt wurde in seine Macht, noch regieren konnte. Aber all das war nun in seinem Sohn Vergangenheit verblasst und er dachte, mich wird so etwas nicht erreichen. Das ist ja das immer. Diese gefährliche Selbstsicherheit, die sich auf nichts letztlich gründen kann, aber der Mensch lebt sie. So wird also sein Sohn eingesetzt zum König und er hat ausreichend Kenntnis, er weiß alles. Er weiß alles. Nichts blieb ihm verborgen. Und er wurde nun der Auserwählte, der König sein durfte. Und das ist die Sache immer. Wozu nutzt uns unser Wissen? Wie nutzen wir die Zeit? Zwischen dem Gericht jetzt bei dem Nebukadnezar und dem, was bei seinem Vater geschah, lagen etwa 20 Jahre. 20 Jahre ungenutzt. Das muss man sich vorstellen, Leute. Man lässt einfach die Jahre dahin fließen und nutzt sie nicht zur Umkehr. Gott hat die Zeit der Unwissenheit übersehen, predigte Paulus später in Athen. Aber jetzt gebietet er allen Menschen an allen Orten Buße zu tun, umzukehren. Jetzt ist die Zeit des Heils da. Jetzt ist die Zeit der Umkehr. Was machte Nebuchadnezzar, was machte Belsazar? Der machte vieles, nur nicht das, was ihm wirklich geholfen hätte. Und am Ende seiner Regierungszeit, da war die Hybris, die Überheblichkeit, bei ihm in Höhen gestiegen, dass er nicht mehr zu erreichen war. Kapitel 5, Vers 1. Und Belsazar befahl unter dem Einfluss des Weines, nachdem er mit seinen 1000 Gewaltigen ein großes Mahl hatte und sich der Wein floss in Strömen. Und da war seine letzte Stunde eingeläutet und er wusste es nicht. Das ist immer das Schlimme. Der Mensch steht noch so hoch und er weiß nicht, diese Nacht werde ich deine Seele von dir fordern. Und was wird sein, was du bereitet hast? Wofür hast du dich abgemüht? Das ist immer das Schlimme, dass, wenn man manchmal einen Film schaut, ne, und man weiß schon durch die Musik, jetzt wird derjenige umgebracht. Oh, da schlägt das Herz schneller. Wenn man das filmisch dramaturgisch gut darstellt, ja, dann ist das super. Ja, dann schlägt der Puls, dann geht er hoch. Und dieser Mann, der besäuft sich in den letzten Stunden seines Lebens in seiner Überheblichkeit. Und die 20 Jahre zwischen den Ereignissen seines Vaters und ihm, jetzt seinem nahenden Tod, lässt er ungenutzt verstreichen. Wozu nutzen wir unsere Zeit, Leute? Um uns vor Gott zu demütigen? Wozu? Da heißt in Vers 3, da brachte man die goldenen Gefäße, die man vom Tempel in Jerusalem mitgenommen hatte. Die nahm man jetzt und aus denen tranken sie Wein und rühmten ihre Götter. Diese Nichtse, das ist das Dilemma des Menschen, dass er das rühmt, was keinen Bestand hat. Und deswegen werden Götter im Alten Testament Nichtse genannt, aus Holz, Stein oder was auch immer, Metall, wo man sie gegossen hat oder in Zeichnungen verehrt hat. Ach ihr Lieben, das ist furchtbar, wenn man an das Sichtbare hingegeben ist, an das, was nichts nützt. Und in demselben Augenblick, Vers 5, Kapitel 5, kamen Finger einer Menschenhand hervor, schrieben dem Leuchter gegenüber auf die Wand des königlichen Palast, und die Hand, die schrieb, die sah der König. Da veränderte sich schnell seine Gesichtsfarbe, glaube ich. Ja, da versagte der Kreislauf. Da rutschte ihm alles weg. Und er hatte nichts mehr. Und dann wieder große Aufregung, da kamen alle Weisen des Königs herbei, aber sie konnten weder die Schrift lesen, noch dem König ihre Deutung mitgeben. Und das vermehrte die Angst bei dem Belsazar dermaßen. Aber dann sagte man, es gibt einen Mann im Königreich. Es gibt einen Mann. Wisst ihr, an wen ich heute Morgen denken musste, als ich das las? An Jesus. Es war der eine Mann, der das Schicksal der Welt ändern sollte. Der eine Mann, auf den die Sünden der Welt gelegt wurden und der sie an seinem Leib hinauftrug ans Kreuz und sie für ewig entmachtete, die Sündenmacht. Für ewig der Schlange den Kopf zermalmte, der eine Mann. Es gibt einen Mann. Daran wurde ich heute Morgen erinnert. Als ich das las, hier ging es natürlich um den Hinweis auf Daniel. Aber vergessen wir nie den einen Mann. Den einen Mann, der es weiß. Und der es besser weiß als wir. Und dem die Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Und auch über dein Leben, deine Situation, der Gutes über dich denkt, der eine Mann. Das ist der Sohn Gottes, das ist Jesus Christus. Er allein kann wirklich ein Schicksal ändern, ein Leben, ein Steuer im Leben herumreißen. Und dass man spürt, jetzt kommt der eine Mann, der die Deutung gibt, auch für mein Leben. Brauche ich Deutung, Leute. Ich muss wissen, wo es lang geht. Ich muss wissen, was Gott in meinem Leben getan hat. Und ich habe Dinge gehabt in meinem Leben. Dafür hatte ich keine Deutung. Aber sie haben mich über Jahrzehnte begleitet. Und wenn ich daran dachte, dann war ich nur niedergeschlagen. Innerlich zerschlagen. Und vor einigen wenigen Jahren hat mir Gott die Deutung für Ereignisse gegeben, die nicht schön waren, die mich tief verletzt hatten. Und ich konnte über diesen Ereignissen, wenn er die Deutung gibt, da konnte ich über diesen Ereignissen Gott danken für alles, was geschehen war, ihn anbeten, auch über diesen Leuten, die manches mir getan hatten, was wirklich nicht zum Allerfeinsten gehörte. Ja, und wo ich lange drunter gelitten hatte, jetzt konnte ich danken. Danken kann man, wenn Gott die Deutung gibt. Und das ist wichtig. Wenn er uns berät, nicht unser altes Ich und nicht Menschen, die es letztlich nicht gut mit uns meinen. Ja, wenn er uns die Deutung gibt, lösen sich Knoten. Und Daniel, das war jetzt hier in dieser Situation der Mann, was hatte er für einen Geist? Habt ihr das schon mal gelesen, Kapitel 5, 12? Er hat den Geist der Knotenlösung. Den Geist der Knotenlösung. Also noch viel besser als bei Alexander, der den gordischen Knoten nicht lösen konnte, sondern nur durchhauen konnte. Daniel konnte Knoten lösen. Und das brauchen wir, Leute. Dieses Wort begleitet mich schon viele, viele Jahre. Ein außergewöhnlicher Geist und Erkenntnis und Einsicht, Träume zu deuten, Rätsel zu erklären und Knoten zu lösen, ist bei ihm gefunden worden. Und das hat auch unser himmlischer Daniel, Jesus. Er hat den Geist der Knotenlösung in der Weisheit. Weisheit kann Knoten lösen, wo unsere Macht nichts mehr bewirkt. Und deswegen ist es so wichtig, Sichtweisen Gottes zu bekommen, wo wir vor den Unmöglichkeiten und Rätseln des eigenen Lebens stehen oder dem Leben anderer, denen wir helfen möchten. Das brauchen wir. Wir brauchen den einen Mann, Jesus. Leute, er ist das Wichtigste, das Größte, das Beste, das Schönste, was wir erlesen können. Und Herr Stegen dichtete einmal, wer dich hat, ist still und satt. Wer dir kann im Geist anhangen, braucht nichts mehr verlangen. Wer dich hat, ist still und satt. Und genau das sind wir nicht. Wir sind hektisch und wir sind hungrig. Und deswegen veranstalten wir so vieles. Was dann?
Noch einmal diesen Satz wiederholen.
Welchen?
Wer dich
hat, ist still und satt.
Und weiter?
Wer dir kann im Geist anhangen, braucht nichts mehr verlangen. Herrlich, ne? Wenn man Ter Stegen liest, ich habe in den Tagen mal kurz reingeschaut in seine Bekenntnisse, da denke ich, der ist Universen von mir entfernt in der Gotteserkenntnis. Ja. Als er einmal todkrank war, dann sagte er zu seinem Arzt, er sollte ihm ja nicht so viel Gutes tun, denn er wollte ja zum Herrn. Ja, wer würde das von uns sagen? Wir laufen von Pontius zu Pilatus, um dieses schwache Leben aufrechtzuerhalten. Das mache ich auch, Leute. Aber es wird auch etwas deutlich, uns fehlt etwas, die Sehnsucht nach dem Ewigen. Deswegen habe ich das Buch geschrieben, weil mir die Sehnsucht fehlt, nicht weil ich sie habe. So, es gibt den einen Mann, ne? Da waren wir stehen geblieben. Es gibt einen Mann, Vers 11, in deinem Königreich, in dem der Geist der heiligen Götter ist. Das spürten sie, Daniel machte den Unterschied. Unter allen Weisen, unter allen Schriftgelehrten, unter allen Klugen, Daniel machte den Unterschied. Kein Maulheld, kein Sprücheklopfer, keiner, der sich durch seinen Intellekt hervortun wollte, sondern einer, der auch still und satt war in seinem Gott. Und weshalb war er still und satt? Nehmen wir morgen durch, Kapitel 6, 11. Er betete dreimal am Tag nach Jerusalem. Es begleitet mich schon über 40 Jahre, dieser Satz. Ja. Und jetzt sagt, dass also der Daniel, was Sache ist, er wurde zu ihm geführt, ja, und der Belsazar redet noch einmal gewaltig, ja, dass Erleuchtung und Einsicht und außergewöhnliche Weisheit bei dir zu finden ist. Ja, das nützt ihm alles nichts, wenn der andere weise ist, wenn er so ein gesegneter Mann ist, der jetzt vor ihm steht. Das nützt ihm nichts, wenn er sein Herz nicht reinigen lässt von seinem Stolz, von seiner Überheblichkeit, von seiner Unreinheit und Ungerechtigkeit und Unbarmherzigkeit. Ja, und dann, ich habe von dir gehört, Vers 16, dass du Deutungen geben und Knoten lösen kannst. Ja, und wenn du jetzt mir diese Schrift deutest, die da an der Wand steht, dann wirst du der Mann, der sein, der dem ich alles geben werde, was ich geben kann und will. Du wirst nie mehr Sorgen hatten, aber Daniel hatte ja keine Sorgen. Er warf seine Sorgen auf ihn, dreimal am Tag. Ja, Reichtum vermindert Sorgen nicht, im Gegenteil. Da hat man noch mehr zu sorgen. Deswegen bewahrt mich Gott vor vielen Sorgen, ne? Kann ich auch dankbar sein. Aber ich mache mir dann schon andere, ich bin ja nicht dumm, ne? Ja, im Sorgen habe ich studiert. Ja, immer wieder was Neues, ja. Ja, und jetzt rede Daniel. Immer das Tor zu den Reichtümern Babels aufgestoßen, wieder einmal. Und wohl dem Menschen, dessen Herz nicht am Mammon hängt, oder? Wohl dem Menschen. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Können wir nicht? Doch, können wir. Aber nicht vor Gott. In der Welt können wir das. Können Gott dienen. Und im nächsten Moment nimmt uns das Geld oder der Mammon, ist eine Lebenseinstellung, ist ja ein Rätselwort, Mammon, eine materialistische Herzenseinstellung. Ja, ihr könnt das nicht, aber ihr tut es. Ihr bringt zusammen, was vor Gott nicht zusammenzubringen ist. Und das ist die Schizophrenie unseres Lebens. Das ist es. Ja, Daniel, wie schaut's aus? Da antwortete Daniel und sprach vor dem König, Vers 17, Kapitel 5. Deine Gaben mögen dir bleiben. Und deine Geschenke gib einem anderen. So gelöst zu sein, das ist königlich. Das ist königlich. Jedoch werde ich dir die Schrift lesen und die Deutung mitteilen. Du, o König, der höchste Gott hatte deinen Vater Nebukadnezar das Königtum, die Größe, die Majestät und Herrlichkeit verliehen. Und wegen der Größe, die er ihm verliehen hatte, zitterten und fürchteten sich vor ihm alle Völker, Nationen, Sprachen. Er tötete, wen er wollte. Lesen wir das? Das waren die Könige damals. Gab es keine Presse, die das hätte anprangern können. Und er erniedrigte, wen er wollte. Als aber sein Herz sich erhob, und sein Geist sich bis zu Vermessenheit verstockte. Vermessenheit verstockt gegenüber Gott. Gegenüber dem Geist Gottes. Wurde er vom Thron seines Königstums gestürzt. Und man nahm ihm seine Majestät. Und er wurde von den Menschenkindern ausgestoßen. Und sein Herz wurde dem der Tiere gleich. Und seine Wohnung war bei den Wildeseln. Man gab ihm Gras zu essen, wie bei den Rindern. Und sein Leib wurde vom Tau des Himmels benetzt. Ich habe es eben erzählt. Ne? bis er erkannte. Gerichte Gottes im Leben, auch bei uns Kindern Gottes, gehen so lange manchmal, bis wir bereit sind zu erkennen. Und unsere Vermessenheit von uns tun. Und uns aufmachen und den lebendigen Gott sein Angesicht zu suchen. Bis er erkannte, dass der höchste Gott Macht über das Königtum der Menschen und dass er darüber einsetzt, wen er will. Und das dauert manchmal lange, bis man erkennt. Jesus zeigt uns einen Weg zur Erkenntnis, nämlich, wenn, Johannes 8, 31 und 32, wenn ihr bleiben werdet an meiner Rede, zu wem sagt er das? Zu denen, die ihm geglaubt hatten, also nicht zu den Ungläubigen, sondern die ihr Vertrauen auf ihn gesetzt hatten. Jetzt geht's weiter. Wenn ihr an meiner Rede bleibt, dann habt ihr die Chance, die Wahrheit zu erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen, wird die Ketten lösen im Leben. Jede Befreiung im Leben hängt mit der Erkenntnis der Wahrheit zusammen. Einer ganz bestimmten Erkenntnis, nicht nur mit der Erkenntnis Jesu allgemein, sondern mit der Erkenntnis über einen Sachverhalt, der mich bindet in meinen Ängsten und Sorgen oder Habgier oder Neid. Dass ich auf einmal fällt das Licht Gottes darauf und ich erkenne Dinge, die mich gebunden haben, auch in der Unversöhnlichkeit. Diese Erkenntnis bekam ich damals, wie ich eben angesprochen hatte, als ich über diesem großen Thema Versöhnung arbeitete. Das fertige Manuskript hatte ich 2 Jahre jetzt liegen. Ich wollte es nicht mehr rausgeben. Und dann sagte mir einer, der im Verlag arbeitet, ach, schick's uns doch mal. Naja, da habe ich es ihnen geschickt. Und so Gott will, wird es im Herbst erscheinen, wie wir versöhnt leben können. Leute, Unversöhnlichkeit ist immer eine satanische Bindung, an der wir selber beteiligt sind. Der Teufel kann uns nur binden in Kooperation mit uns. Nie ohne Kooperation mit uns. Immer mit. Und so ist auch die Befreiung immer in Kooperation mit Jesus, mit der Schrift. Wenn ihr bleiben werdet an meiner Rede, dann werden sich mit der Zeit Ketten lösen. Und manches ist sehr, sehr zäh im Leben. Und der Belsazar, er hatte über den Geschichten, die sein Vater erlebt hatte mit Gott, etwas vergessen, nämlich sich zu demütigen. Ihr kennt alle das Wort, ja. Gott widersteht den Hoffärtigen. Und den Demütigen schenkt er Gnade zu einem Neuanfang zum Beispiel. Zu einem Leben in der Freiheit. Gott schenkt den Demütigen Gnade. Und deswegen war es ein geflügeltes Wort in unserem Werk. Vor Jahrzehnten, heute nicht mehr so. Ja, Bruder, Schwester, lass dir Gnade schenken. Kennt ihr das noch? Ihr kennt es, ja. Die Schwestern hier von Elbingerode kennen das. Ja. Bruder, Schwester, lass dir Gnade schenken. Wodurch lässt man sich Gnade schenken? Indem man sich demütigt. Ja, das kann ich nicht. Wie, das kann ich nicht? Selbstverständlich, wenn du hochmütig sein kannst, kannst du dich auch demütigen. Die Fähigkeit hat dir Gott gegeben. Demütigen heißt, sich unterwerfen unter Gott. Die Rebellion des Herzens aufgeben. Den Widerstand gegen Gottes Weisung aufgeben. Sich eins machen mit Gottes Weisung für sein Leben. Wie steht es im Psalm 119, Vers 67? Bevor ich gedemütigt wurde, irrte ich. Nun aber halte ich dein Wort. Das sind gewaltige Sätze, ne? Die wir da lesen in der Bibel und die schon länger ja drinstehen, auch in der Schrift. Ist ja nichts Neues, was ich euch sage. Ja, das hat mich lange begleitet. Jetzt aber halte ich dein Wort. Das ist es. Wenn ihr bleiben werdet an meiner Rede, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Vers 71, Psalm 119. Es war gut für mich, dass ich gedemütigt wurde. Wer ist schon mal gedemütigt worden von euch? Ja, zwei, drei, doch, ja. Letztlich vielleicht alle, wir wussten es vielleicht nur nicht, dass mich der Herr demütigt. Es war gut für mich, dass ich gedemütigt wurde, nicht schlecht, damit ich deine Ordnungen lernte. Und Vers 75, ich habe erkannt, Herr, dass deine Gerichte Gerechtigkeit sind und dass du mich in Treue gedemütigt hast. Es ist ein Kennzeichen der Treue Gottes, wenn er uns demütigt. So hat er einen Nebukadnezar gedemütigt, damit er wirklich erkannte, wer Gott ist und sich vor ihm erniedrigt. Und ihn anerkannte. Und sein Sohn Belsazar hat es gehört, hat es gesehen und hat sich nie gedemütigt vor dem Ewigen. Das ist das Fatale im Leben. Du hast das alles gewusst und hast dein Herz darüber nicht gedemütigt. Ob unser Leben gelingt, hängt daran, ob wir uns demütigen vor Gott. Daran hängt das Gelingen eines Lebens. Ja, du hast dich über den Herrn des Himmels erhoben und man hat die Gefäße seines Hauses vor dich gebracht. Und du hast die Götter aus Silber, Gold, Bronze, Eisen, Holz und Stein gerühmt, die nicht sehen und nicht hören und nicht verstehen können, aber den Gott, in dessen Hand dein Odem ist und bei dem alle deine Wege sind, den hast du nicht geehrt. Vers 23. Leute, das sind Worte, ne? Es sind Worte, die sind so offenbarend, die sind so wahr. Wenn man sie versteht durch den Heiligen Geist, dann bewirken sie etwas im Leben. Dann rütteln sie mich auf. Und dann kann ich nicht mehr weitermachen wie bisher. Da muss eine neue Seite aufgeschlagen werden und alte Seiten hinter mir gelassen. Da wurde von ihm die Hand gesandt und diese Schrift geschrieben. Und jetzt kommt die Deutung der Schrift. Für mich ist die Spitze in der Deutung der Schrift das, was Gott dem Belsazar sagte in Vers 27. Du bist auf der Waage gewogen und zu leicht befunden. Zu leicht. Im Reich Gottes wird nicht gezählt, im Reich Gottes wird gewogen. Was hat Gewicht bei Gott? Gewicht bei Gott kann nur haben, was für ihn Bestand hat. Und das ist Demut. Das wiegt bei Gott schwer. Demut. Was wiegt bei Gott auch schwer? Das Opfer seines Sohnes, dass es für alle Sünden Vergebung gibt. Für alle. Dass Gott in Christus war und versöhnte die Welt mit sich selbst, hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Und so bitten wir euch an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Das hat Gewicht, Leute. Versöhnungsbereitschaft. Das ist Gold im Reiche Gottes. Vergebungsbereitschaft. Das wiegt schwer bei Gott. Und auch diese Erniedrigung vor ihm. Denn Gott ist demütig. Demut ist ein Wesenszug Gottes. Was sagt Jesus? Matthäus 11, 28 folgende: Ich bin von Herzen demütig. Ich bin sanftmütig. Demut, Sanftmut ist ein Wesenszug Gottes. Und das wiegt schwer. Aber das andere, das ist leicht wie der Wind und vergeht und wird uns wieder treffen, wenn wir einmal vor ihm stehen werden. 2. Korinther 15. Wir werden einmal alle offenbar werden müssen vor dem Richterstuhl Christi, damit ein jeder empfängt, wie er gehandelt hat in diesem Leben. Es sei gut oder böse. Kennt ihr doch das Wort. Wir müssen alle offenbar werden. Unsere Sünde wird uns finden, wie uns manches finden wird. Aber eines wird uns vor dem Thron Gottes nicht mehr finden, nämlich das, was vergeben ist. Das, was vergeben ist, wird uns nie mehr finden. Ich werde ihrer Sünden und Ungerechtigkeiten nie mehr gedenken, sagt Gott. Hebräer 10, 17. Jesaja 43, 25. Jesaja 44, 22. Es gibt solche herrlichen Worte. Epheser 1, 7. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Das ist die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in allerlei Weisheit und Klugheit. Durch die Vergebung wird uns manches nie mehr finden. Wie schön, hä? Wie schön. Aber Belsatar wollte es nicht. Sein Stolz ließ es nicht zu. Sich vor seinen Gewaltigen, tausend Gewaltigen zu demütigen. Da hat er sich lieber betrunken und hat die Götter gerühmt. Wie erbärmlich, wie erbarmenswürdig diese Haltung. Oh Leute, lasst uns darum beten, dass Gott uns wirklich ein anderes Herz schenkt. Dass wir nicht so leicht befunden werden. Wenn Gott uns heute wiegen würde, was für ein Gewicht hättet ihr? Kennt ihr euer Gewicht? Oder frisiert ihr eure Waage zu Hause? Ja, da kann man schon über manchem Gewicht erstaunen und denken, ach du liebe Zeit. Aber meine Frau, die hatte jahrelang ein Kaffee-Meeting und dann erzählte eine Frau ganz freimütig, ach, ich habe die Wechseljahre gut durchlebt. Ich habe nur 20 Kilo zugenommen. Ja. Wir dürfen, wisst ihr, weshalb ich so schlank bin? Ganz einfach, weil ich andere Gene habe. Manche haben andere Gene. Dem fällt es schwer. Aber Gott wiegt uns nicht nach diesen Funden. Und ob wir wenig oder viel haben, ist in dieser Welt vielleicht wichtig. Aber nie in den Augen Gottes. Da zählt anderes, Leute. Nicht der jeweilige Trend der Zeit. Ja, wenn ich diese armen Magermottel sehe, da denke ich, da müsste man diese Agenturen sprengen und diese armen Gefangenen in die Freiheit entlassen. Wie schrecklich ein Zeitgeist diktieren kann. Ne? Ach, ihr Lieben, jetzt bin ich schon am Ende. Hätte euch gerne auch viel gesagt, aber dann wird es zu viel. Behaltet das, nehmt es mit. Gott gibt eine Zeit der Gnade. Gott gibt eine Zeit der Umkehr. Für Belsazar 20 Jahre. Und dann kamen die Stunden, da war es vorbei. Da gab es keine Umkehr mehr. Denn da heißt es, in derselben Nacht wurde Belsazar, der chaldäische König, getötet. Und dann kann es keiner mehr wenden. Jetzt können wir umkehren. Jetzt können wir noch zum Herrn kommen. Jetzt können wir die Hilfe finden. Jetzt begegnet uns Jesus als unser Retter, unser Befreier, unser Erlöser, unser Versöhner. Was für ein Geschenk, dass wir in der Zeit der Gnade leben dürfen. Gleich noch. Wollen wir noch beten? Vater im Himmel, wir wollen dir ganz herzlich dafür danken, dass du ein lebendiger Gott bist und dass du uns nicht im Stich lässt und dass du uns begleitest in unserem Leben und dass du uns immer wieder die entscheidenden Hinweise schenkst, die wir nötig haben. Wir danken dir, Herr, für all das Gute, das du hineingelegt hast, auch für die Zeiten der Buße, die mir ein ganz besonderes Geschenk sind, dich so befreiend, so erlösend sind, die so auch in die Dankbarkeit gegenüber dir führen, dass du uns nicht auf unsere Vergangenheit festnagelst, dass du uns immer noch ein Heute gibst. Heute ist der Tag der Befreiung, der Erlösung, der Errettung. Wir beten dich dafür an und bitten dich, bewahre jetzt das Wort in unserem Herzen, dass wir es nicht zerreden, dass wir es uns nicht stehlen lassen, sondern dass wir darüber wachen, dass es aufgeht und Frucht bringt. Amen. Ja, also Hebräer 10, 17. Das ist ein Zitat aus dem Alten Testament in Hebräer 10. Ihrer Sünden will ich nicht mehr gedenken. Ihrer Gesetzlosigkeiten, wo eine Vergebung ist, gibt es kein Opfer mehr dafür. Aus Psalm 103. Dann hatte ich zitiert Jesaja 43, 25. Du hast mir viel Mühe gemacht mit deinen Sünden, ich aber, ich tilge deine Übertretung um meinetwillen. Ne? Will deiner Sünden nicht mehr gedenken. Dann Jesaja 44, 22. Dass Gott unsere Sünden tilgt wie den Nebel, ja, wie der Tau. Auf einmal ist es weg, wenn die Sonne kommt. Nichts mehr zu sehen vom Nebel, der vorher alles unsichtbar machte. Oder dann Epheser 1, 7, das sind nur eine wenige Bibelstellen. Vers 7 und 8 hatte ich zitiert und dann könnt ihr auch noch dazu schreiben, 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 18 und 19. Wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen erlöst worden seid, wie Silber und Gold, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Anbetung Jesus, Anbetung ihm. 1. Petrus 1, 18 und 19. Ja, sind noch Fragen dazu? Bitte schön.
Ich wollte sagen, mir sei es bekannt, wer seine Sünden bekennt, dem ist er treu und gerecht, dass ihm die Sünden vergibt und befreit von aller Ungerechtigkeit.
Mhm.
1. Johannes
ist. Das ist richtig, 1. Johannes 1, Vers 9 und Vers 7. 1. Johannes, das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, reinigt uns von jeder Sünde. Ja, vielen Dank für den Hinweis. Dankeschön. Ja, das hat Gewicht. Damit lasst uns beladen. Dann haben wir was zu sagen, ja. Der eine Mann, ne? Wie manchmal so eine Redewendung im Wort Gottes führt uns zu Jesus, ne? Schön.
Darf ich auch noch um ein Gebet bitten?
Bitte?
Um ein Gebet bitten und Treue.
Treue? Ja.
Wo sind die Hände?
Ja, ja, ja.
So wie der da dir gesagt hat, ich kannte dich nur von Hören und Sagen.
Ja, ja.
Aber jetzt habe ich dich gesehen.
Ja.
Das brauche ich auch richtig tief im Herzen.
Ja. Ja, ich will das vielleicht noch erwähnen, wenn noch jemand ein Gespräch haben möchte, Gebet haben möchte. Kann ich danach da hinten hin? Da könnt ihr gerne kommen. Rosi, noch was?
Das vergessen. Ja, anbieten die Bibelarbeit hier per Stick. Habe ich nämlich
bei. Was die?
Mit dem Stick, wer das haben will.
Ach so, ja.
Weiß ich, habe ja auch welche mit. 5 Stück.